Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke und einem Blick auf die Corona-Epidemie und den unterschiedlichen Umgang mit der Krise auf drei verschiedenen Kontinenten. In Europa schauen wir uns zum Beispiel den schwedischen Sonderweg in Sachen Corona an, obwohl sich auch hier mittlerweile bei einigen hochrangigen Wissenschaftlern Unruhe breit macht angesichts steigender Corona-Todesfälle, vor allem in der Region Stockholm, hält die Regierung bislang an ihrem liberalen Kurs fest. Versammlungen bis 50 Teilnehmer finden noch statt. Skiorte sind geöffnet. Im Fernsehen werden allerdings die Echtzeit-Dokumentationen aus der Wildnis nun vorgezogen. Ein Anreiz vielleicht in Corona-Zeiten doch besser zu Hause zu bleiben und Elche zu gucken. Indien hingegen greift in Zeiten der Pandemie hart durch. Seit 6 Tagen gilt im Land die größte Ausgangssperre der Welt. Nichtsdestotrotz haben sich hier Zehntausende Wanderarbeiter zu Fuß auf den Weg aus den Städten in ihre Heimatdörfer gemacht, weil sie wegen der 3-wöchigen Beschränkungen von einem Tag auf den anderen ihr Einkommen verloren hatten und Angst haben, in den Städten zu bleiben.
Ich will auf keine Menschen mehr treffen, die im Ausland waren, sagt er. Die Reichen, die haben diese Corona-Krankheit hierher gebracht. Ich will einfach nur zurück in mein Dorf. Da bin ich sicher.
Die Angst in den Großstädten, die macht sich auch in den USA breit. Und dahin schauen wir jetzt auch zuerst. Das Land hat sich innerhalb kurzer Zeit zum weltweiten Zentrum der Pandemie entwickelt. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität gibt es in den Vereinigten Staaten inzwischen mehr als 140.000 bestätigte Infektionsfälle. Fast 2.500 Menschen starben bisher an den Folgen ihrer Infektion. Und selbst Präsident Donald Trump, der noch letzte Woche für Ostern eine Rückkehr zur Normalität versprach, hat seine Vorhersagen stark revidiert und bereitet die Bevölkerung auf einen dramatischen Anstieg bei den Todesfällen vor. Er sprach von mehr als 100.000 Toten. Besonders stark betroffen ist in den USA nach wie vor die Stadt New York. Knapp 34.000 Menschen sind hier infiziert und die Krankenhäuser, die arbeiten jetzt schon am Limit. Peter Mücke berichtet.
Es ist wie die Ruhe vor dem großen Sturm. Wer nicht gerade am Supermarkt anstehen muss, um sich mit Lebensmitteln einzudecken, nutzte am Wochenende die Gelegenheit zu einem Spaziergang im Park. Schon am Eingang mahnt ein mobiles Leuchtschild, Abstand voneinander zu halten. 6 Fuß, gut 1,80 Meter. Die, die es können, halten sich daran. Die Krankenschwestern und Pfleger am städtischen Jacoby Hospital haben andere Probleme. Sie protestieren vor der Klinik in der Bronx gegen ihre Arbeitsbedingungen und fordern mehr Schutzausrüstung. Die Gesichtsmasken, die wir haben, sind nur für den einmaligen Gebrauch. Das war bisher auch so. Nach dem Kontakt mit einem Patienten wurden sie weggeworfen. Jetzt heißt es plötzlich, man kann die Masken mehrfach benutzen. Und der Grund dafür sind nicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern reiner Mangel. Die Krankenhäuser in New York arbeiten bereits jetzt am Limit. Die Notaufnahmen sind voll, vor den Eingängen sind Zelte aufgebaut, damit die Patienten nicht im Regen warten müssen. Einzelne Krankenhäuser brauchen schon jetzt Kühl-LKW, um die Leichen zu lagern. Andere bauen provisorische Leichenhallen aus Zelten. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio schlägt Alarm. Für unsere 11 städtischen Krankenhäuser kann ich sagen, wir schaffen es höchstens noch diese Woche, den Betrieb mit der Ausrüstung, die wir haben, aufrechtzuerhalten. Das ist die harte Realität. Wenn wir jetzt nicht möglichst schnell hunderte Beatmungsgeräte und Millionen Gesichtsmasken bekommen, dann sterben Menschen, die wir eigentlich hätten retten können. Am Wochenende spendeten die Vereinten Nationen der Stadt New York 250.000 Gesichtsmasken. Eine Hilfe, die sonst Entwicklungsländern zuteil wird, was einiges über das marode Gesundheitssystem in der reichsten Stadt in einem der reichsten Länder der Welt aussagt. Wenn die Welle an Corona-Erkrankten in etwa 3 Wochen ihren Höhepunkt erreicht, werden 140.000 Krankenhausbetten im Bundesstaat New York benötigt, schätzen Experten. Es gibt aber gerade mal 53.000. Jetzt versuchen die Krankenhäuser hektisch, ihre Kapazitäten zu erweitern.
Wir richten halt mehr Intensivbetten ein auf unsere Cafeteria in unserem Krankenhaus. Wird in einer Intensivstation umgewandelt. Die vielen anderen Stationen werden geschlossen, damit wir mehr Betten dort aufstellen können. Wir versuchen uns halt so gut wie möglich auf die steigenden Zahlen und Neuaufnahmen vorzubereiten,
sagt der deutsch-amerikanische Infektiologe Nils Hennig, der am renommierten privaten Mount Sinai Hospital in Manhattan arbeitet, in einem ZDF-Interview. Seiner Ansicht nach ist die prekäre Situation in New York und anderen Orten der USA das Ergebnis aus Fehlern in den Wochen zuvor.
Die Situation ist meiner Meinung nach war zu verhindern. Ja, also man hätte einfach sehr früher Leute testen sollen. Man hätte Leute mit Infektionen, wenn man früher getestet hätte, isolieren können. Also was wir jetzt sehen, wäre vermeidbar gewesen.
Jetzt versuchen die Verantwortlichen zu retten, was noch zu retten ist. Im Bundesstaat New York sollen insgesamt 8 Notkrankenhäuser mit jeweils 1000 Betten in großen Hallen eingerichtet werden, darunter jeweils eins in den 5 Bezirken New York Citys. Heute soll außerdem die USNS Comfort, ein Lazarettschiff der US-Marine, in New York vor Anker gehen, sagt der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo. Das Schiff hat 1000 Betten und entsprechendes Personal. Es ist nicht für Corona-Patienten gedacht, sondern dafür, die Krankenhäuser von anderen Patienten zu entlasten. Doch es fehlt vor allem an Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. Vor der Corona-Krise gab es 3000 davon im gesamten Bundesstaat New York. Jetzt werden bis zu 40.000 benötigt. In den Krankenhäusern müssen in Einzelfällen bereits 2 Patienten mit einem Gerät beatmet werden, denn es ist schwierig, Nachschub zu beschaffen. Wir versuchen auf der ganzen Welt Beatmungsgeräte zu kaufen, aber wir konkurrieren dabei mit allen anderen Bundesstaaten der USA, die auch auf der Suche sind. Es ist sehr hart, aber wir machen Fortschritte. Cuomo bemühte sich bei seiner Pressekonferenz am Sonntag wenigstens ein wenig Optimismus zu verbreiten. So steige die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssten, langsamer an. Vor einigen Tagen habe sich diese Zahl noch alle 3 Tage verdoppelt, jetzt nur noch alle 6 Tage. Gute Nachrichten auch, was die Suche nach zusätzlichem Krankenhauspersonal angeht. Das funktioniert wirklich gut. Auf unseren Aufruf haben sich 76.000 New Yorker gemeldet. Freiwillige aus Gesundheitsberufen, die sich bereit erklärt haben, jetzt in die Krankenhäuser zu gehen und mitzuhelfen. Und auch die Überlegung von US-Präsident Trump, New York zusammen mit New Jersey und Connecticut unter Quarantäne zu stellen, also diese Bundesstaaten faktisch abzuriegeln, ist erstmal vom Tisch. Cuomo hatte von einer Kriegserklärung gesprochen und die Rechtmäßigkeit einer solchen Maßnahme angezweifelt. Wenige Stunden später ruderte Trump zurück. Trotzdem fühlt sich nicht nur der Bürgermeister von New York City, de Blasio, von der Zentralregierung in Washington im Stich gelassen. Es gibt überhaupt keinen nationalen Plan, wie etwa die Ausrüstung der Krankenhäuser sichergestellt werden kann. Ich habe mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten darüber gesprochen. Die Regierung müsste doch intervenieren und sagen, die Beatmungsgeräte, die Gesichtsmasken werden jetzt hier am nötigsten gebraucht. Stattdessen haben wir freien Markt. Wer kann am meisten Geld bezahlen? Und wer macht den schnellsten Deal? Die Firmen lassen uns im Stich. Wir haben nur noch wenige Tage Zeit. Das ist die Realität.
Ja, und während sich New York zu einem Katastrophengebiet entwickelt hat, wo sich die Menschen in ihren Wohnungen verschanzen, herrscht in Stockholm nach wie vor mehr oder weniger Normalität. Im Gegensatz zum Nachbarn Norwegen, das von der Corona-Krise auch wirtschaftlich hart getroffen ist und mit Anordnungen und Verboten versucht, die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen, ist in Schweden immer noch vieles offen. Kindergärten, Grundschulen, Restaurants und auch die Skigebiete. Die Frage ist, welche Strategie taugt mehr? Die von Norwegen oder die von Schweden? Carsten Schmiester hat sich das angeschaut.
Eigentlich haben die Schweden im hohen Norden ja einen ganz anderen Ruf. Man nennt sie die Preußen Skandinaviens, weil sie sich etwa im Gegensatz zu den lässigen Dänen sehr gerne an alle möglichen und unmöglichen Verfahren und Regeln halten, weil sie dem Staat vertrauen und ihm einen Großteil der sozialen, selbst familiären und individuellen Verantwortung übertragen haben. Doch seit Corona steht die Welt auch hier Kopf. Schweden geht seinen eigenen Weg und setzt seitens der Regierung plötzlich darauf, dass die Leute selbst am besten wissen, was gut ist für sie. Vater Staat agiert nur noch als wohlwollender Ratgeber. Stefan Löfven, Chef der rot-grünen Minderheitsregierung, verkauft das Ganze als Bekenntnis zur Freiheit der Bürger. Die werde man nicht, wie fast überall woanders, massiv einschränken.
Es
gibt eine individuelle Verantwortung, die muss jeder für sich selbst, für seine Mitmenschen und sein Land übernehmen. Wenn alle das tun, kommen wir als Gesellschaft auch durch diese Krise. Also bleiben Kitas und die hier neunjährigen Grundschulen geöffnet, Läden und Restaurants auch, selbst Skigebiete. Veranstaltungen mit weniger als 50 Teilnehmern sind weiterhin völlig okay. Hinter diesem entspannten schwedischen Weg steht maßgeblich der oberste Epidemiologe des Landes, Anders Tegnell. Wir denken, dass wir die wirklich wichtigen Maßnahmen ergriffen haben. Zu Hause bleiben, wenn man sich krank fühlt. Alle, die von zu Hause arbeiten können, sollten das tun und wir müssen unsere älteren Mitbürger schützen. Man könnte dann andere Regeln verändern, etwa für Restaurantbesuche oder Versammlungen, aber den besten Effekt gibt es, wenn sich alle einfach an die grundlegenden Verhaltensweisen halten. Allerdings spricht sich in Schweden langsam herum, dass viele andere Länder eher kritisch auf Schweden schauen. Was offiziell aber nicht im Ansatz zum Umdenken führt. Im Gegenteil, Johan Carlsson, der Chef der schwedischen Gesundheitsbehörde, nimmt sich nun die anderen vor. Ich hatte in der vergangenen Woche Kontakt mit einigen europäischen Kollegen. Viele sind unglücklich über Beschränkungen in ihren Ländern. Sie werden ja nicht immer befolgt, weil das Verständnis fehlt. Warum darf nur einer mit dem Hund raus, wenn er zwei Personen gehört, die zusammenwohnen? Solche Regeln untergraben das Vertrauen in die Behörden. Ich finde, es ist ein heikles Experiment, eine ganze Bevölkerung für 4-5 Monate einzusperren. Und dann findet er auch, und mit ihm das offizielle Schweden, dass dieser schwedische Weg gar nicht so abwegig ist. Der Unterschied ist ja nicht groß. In Ländern, die komplett dicht gemacht haben, sind nach wie vor Arbeitsplätze offen. Was man nicht darf, ist mit dem Hund rausgehen oder in die Geschäfte. Um Ansteckung zu verhindern, ist es aber am wichtigsten, dass Menschen mit Krankheitssymptomen zu Hause bleiben und dass wir die Schwachen schützen. Man soll an die frische Luft. Es ist grundsätzlich ungesund, 5-6 Monate lang zu Hause zu sitzen. Gleich nebenan sieht die Sache anders aus. In Norwegen regiert die konservative Erna Solberg und hat ein Problem. Das aus den Einnahmen der Öl- und Gasförderung in der Nordsee reiche Land ist von der Corona-Pandemie wirtschaftlich besonders hart getroffen, obwohl Solberg früh auf harte Gegenmaßnahmen gesetzt hatte. Häfen und Flughäfen dicht, Zwangsquarantäne für Einreisende. Das hat die Wirtschaft offenbar ziemlich kalt erwischt. Fast 335.000 Norweger haben sich bis jetzt arbeitslos gemeldet. Viele von ihnen, genau wohl etwa 276.000, werden später wahrscheinlich wieder in ihre ursprünglichen Jobs zurückkehren können. Trotzdem, unser Land hat aktuell die höchste Arbeitslosigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Es hat aber auch den Staatsfonds, in den ein Großteil der Profite aus der Öl- und Gasgewinnung geflossen sind, und der selbst nach dem Kurssturz an den Börsen umgerechnet noch immer knapp 850 Milliarden Euro wert ist. Zum Glück, so Finanzminister Jan Tore Sanner.
Krisen treffen breit, därför är tiltakene breda.
Die Corona-Krise hat viele von uns getroffen. Dementsprechend breit gestreut sind unsere Hilfsmaßnahmen. Glücklicherweise haben wir Manövriermasse, die wir jetzt nutzen, und zwar gegen Einkommensverluste und für die Verbesserung der Liquidität in norwegischen Unternehmen und Haushalten. Das Hilfspaket umfasst an die 315 Milliarden Kronen. Das sind umgerechnet knapp 27 Milliarden Euro für die Phase 2 der norwegischen Krisenbewältigung. Phase 3 soll dann der Wiederaufbau der Wirtschaft sein, nach Corona. Nur dass heute niemand weiß, wann es damit losgehen kann. Nicht so schnell, das ist wohl die Annahme. Bent Høie, Norwegens Gesundheitsminister, geht offenbar davon aus, dass trotz der konsequenten Gegenmaßnahmen ein Ende der Corona-Ausbreitung auf sich warten lässt. Während bei Nachbarn Schweden das öffentliche Leben einigermaßen normal weitergeht, müssen die Norweger wie auch die Dänen, Finnen oder Deutschen wohl noch eine ganze Weile mit umfassenden Einschränkungen leben. Kitas, Schulen und Universitäten bleiben geschlossen. Alle Norweger sind weiterhin aufgerufen, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten und keine öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Wir bitten Sie mit noch mehr Nachdruck, immer und überall Abstand voneinander zu halten. Kulturelle und sportliche Veranstaltungen, auch unter freiem Himmel, bleiben verboten. Da gibt es dann auch schon mal neidische Blicke nach Osten, über die norwegisch-schwedische Grenze hinweg, an der sich zwei Anti-Corona-Konzepte gegenüberstehen. Entschlossenes Handeln und entspanntes Hoffen. Nach dem urschwedischen Lebensgrundsatz, der Løser seg. Frei übersetzt, das wird schon werden. Wird es das wirklich? Frode Forland ist Norwegens oberster Seuchenbekämpfer und stellt mit wissenschaftlicher Nüchternheit fest, was gerade in Schweden passiert, unterscheidet sich von dem, was man in Norwegen oder auch Dänemark macht. Ein interessantes Experiment. Wir können so die Effekte der unterschiedlichen Methoden beobachten. Das ist wichtig, um zu verstehen, was funktioniert und was nicht, um eine Grundlage für künftige Strategien zu bekommen. Man könnte das auch wesentlich leidenschaftlicher ausdrücken. Denn das Experiment heißt ja in Wahrheit Schweden gegen den Rest der Welt, wenn man Länder wie Brasilien mal ausklammert. Und so sehr man den Schweden dabei wünscht, dass sie am Ende recht behalten, nach allem, was die Wissenschaft derzeit zu Corona sagt und vorhersagt, ist das nicht besonders wahrscheinlich.
Einblicke aus Schweden und Norwegen waren das von unserem Korrespondenten Carsten Schmiester. Wie das geht, 1,3 Milliarden Menschen unter Hausarrest, eine Situation, die sich gerade in Indien beobachten lässt. Heute ist der 6. Tag der 3-wöchigen Ausgangssperre wegen des Coronavirus. Straßen, Bezirke, Städte und Staaten sind komplett voneinander abgeriegelt. Die Reichen verschanzen sich, die armen Menschen allerdings befürchten, verhungern zu müssen. Silke Dietrich, die sich als Journalistin noch bewegen darf im Land, über ein Land im Ausnahmemodus.
So klingt es normalerweise in Neu-Delhi. Menschen dicht an dicht in Zügen, Bussen, Bahnhöfen in den schmalen Gassen der Innenstädte. Die Straßen sind vollgestopft mit Autos, Tuk-Tuks, Rikschas, Menschen und Kühen. Wer schon einmal in einer Megametropole in Indien war, weiß, dass soziale Distanz für die meisten Menschen hier ein absolutes Fremdwort ist. Jetzt aber klingt die Hauptstadt Neu-Delhi in etwa so, als würde man sich in einer Vogelvoliere aufhalten. Mit dem Unterschied, dass die Vögel derzeit weiterhin überall hinfliegen können, die Menschen aber stehen vor Barrikaden. Straßen und Stadtviertel sind abgeriegelt, mit Stahltoren oder auch mit einfachen Holzstöcken, die Menschen daran hindern sollen, von einem Stadtviertel zum anderen zu gehen. Eigentlich wäre jetzt die perfekte Zeit, einmal richtig durchzuatmen in Delhi. Denn die Luft ist so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Mittel- und die Oberklasse wohnt in grünen Kiezen, in großzügigen Wohnungen und kann auf den Dachterrassen die Ruhe genießen. Und so spielen sie zum Beispiel in den betuchteren Gegenden eine Art Bingo. Jeder von seinem Balkon aus. Wenn diese Menschen überhaupt dazu kommen, Spiele zu spielen. Denn gerade die Leute aus der Mittel- und Oberschicht stehen in Indien plötzlich vor einem Problem, das sie bislang nicht kannten. Sie haben keine Hausangestellten mehr, denn die dürfen die reichen Viertel in der Stadt nicht mehr betreten. Nur Anwohner dürfen noch rein. Also kursieren nun jede Menge Do-it-yourself-Videos in Indien mit den banalsten Dingen. Wie muss ich den Spülschwamm halten? Wie viel Spülmittel wird benötigt? Wie putze ich am besten den Boden? Besonders beliebt sind Bollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich dabei filmen, wie sie den Haushalt schmeißen. Aber was hier so lustig für die Oberschicht klingt, ist ein immenses Problem für die Hausangestellten, Tagelöhner und Arbeitsmigranten in den Großstädten. Denn sie haben hier oft gar kein richtiges Heim. Sie wohnen zum Beispiel auf Baustellen, auf denen es derzeit keine Arbeit mehr gibt. In den letzten Tagen wurde es also wieder laut auf den Straßen in der Hauptstadt. Menschenmassen sind zu den Busbahnhöfen gelaufen, obwohl gar keine überregionalen Busse mehr fahren. Viele Arbeitsmigranten gehen zu Fuß auf den 6-spurigen Straßen, weil sie in den Städten keinen Cent mehr verdienen. Und weil sie Angst haben vor dieser neuen Krankheit, die sich vor allem eben in diesen großen Städten ausbreiten könnte, sagt Anil, der gerade umringt ist von Männern, die sich Tücher um den Mund gebunden haben und die sich alle auf den Weg machen, aus Neu-Delhi heraus. Ich will auf keine Menschen mehr treffen, die aus dem Ausland gekommen sind, sagt Anil. Die Reichen, die haben diese Corona-Krankheit hierher gebracht. Ich will einfach nur zurück in mein Dorf. Da bin ich sicher. Viele haben es in der Tat bereits geschafft. Andere sollen in Auffanglagern, die noch nicht existieren, in Quarantäne gehen. Denn die Angst ist groß, dass sich einige der Menschen schon angesteckt haben könnten und den Virus nun in die Dörfer bringen. In der Hauptstadt Neu-Delhi entstehen derzeit noch mehr Suppenküchen als sonst, um die armen Menschen zu versorgen. Ich bin in den Osten der Stadt gefahren, denn als Journalistin darf ich mich noch frei bewegen in der Stadt, um zu berichten. Das Mikrofon steckt auf einem langen Stock, obendrauf eine Plastikduschhaube, die sich jetzt endlich mal als praktisch herausstellt. Dennoch fühle ich mich nicht wohl dabei. Ich trage eine Maske, muss Abstand halten und diese lange Stange vor die armen Menschen halten, die fast gar keinen Schutz haben. Ram sitzt zum Beispiel hier mit seinem 9 Jahre alten Sohn. Die beiden sitzen auf dem Boden, essen mit den Händen aus einer Aluminiumschale und sind zum ersten Mal bei einer Armenspeisung. Das Gericht ist ganz gut, sagt Ram und greift mit den Fingern in das Linsenreisgericht. Wir haben keine Arbeit mehr, wir verhungern. Wenn wir uns hier kein Essen mehr leisten können, werden wir sterben. Die Hilfsorganisation Sadiq Society hat rund 50 solcher Zentren in der ganzen Stadt verteilt, die eigentlich nur zur Übernachtung dienen sollten. Aber dann hat die Regierung kurzerhand beschlossen, dass hier auch Suppenküchen angeboten werden. Mit Gaskochern und den riesigen Töpfen bereiten die Helfer nun täglich tausende Mahlzeiten zu. Ich lebe hier gleich nebenan, sagt Ram, mit meiner Frau und meinen 4 Kindern, in einem Zimmer. Mein Vermieter will Geld jetzt für die Miete haben. Ich bin ein einfacher Tagelöhner. Wie soll ich denn jetzt überhaupt Geld verdienen? Ich fürchte, ich werde wohl jetzt immer noch weiter hier hinkommen müssen, also solange sie noch überhaupt Essen austeilen. Ram hat sich in den letzten Jahren wie hunderttausende andere Tagelöhner morgens an den Straßenrand gestellt und auf Auftraggeber gewartet, die ihm irgendwelche Hilfsarbeiten angeboten haben, meistens auf Baustellen. Aber nun liegt ja alles still in der Hauptstadt Neu-Delhi und im gesamten Land. Millionen Menschen in Indien arbeiten im sogenannten informellen Sektor, ohne Versicherung, ohne Vertrag, ohne Lohnfortzahlung. Rund 800 Millionen Menschen leben von der Hand in den Mund. Und wenn die Hände nicht mehr arbeiten können, weil das Land unter einer kompletten Ausgangssperre steht, leiden vor allem die Ärmsten der Armen. Eigentlich gilt eine komplette Ausgangssperre. Raus darf nur der oder diejenige, die Essen kaufen muss oder zum Arzt. Wer ohne triftigen Grund auf der Straße ist, könnte eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren bekommen. Unzählige Videos machen in den sozialen Netzwerken die Runde. Zum Teil haben die Polizisten sie selbst gefilmt und dann online gestellt. Auch, wohl um die Menschen abzuschrecken. Auf einigen schlagen Polizisten Männer mit Schlagstöcken oder zwingen Anwohner, sich gegenseitig Ohrfeigen zu verteilen. Auch wenn einige Userinnen und User das harte Vorgehen in den sozialen Netzwerken kritisieren, sind andere der Meinung, dass eine Tracht Prügel durchaus gerechtfertigt sei, um die Leute zu zwingen, zu Hause zu bleiben. Denn viele befürchten, dass es zu einer viel größeren Katastrophe in Indien kommen könnte als anderswo, wenn eine Pandemie ausbrechen würde. Allein schon, weil hier mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben. Der Gesundheitsexperte Jha aus Harvard befürchtet, dass sich 40% der Menschen anstecken könnten in Indien. Dann wären 70 Millionen Menschen auf Pflege im Krankenhaus angewiesen. 20 Millionen Menschen müssten auf die Intensivpflege. Das könnte kein Land der Welt meistern. Das Pflegepersonal in den indischen Krankenhäusern sagt, in Indien können wir es uns nicht leisten, diesen Krieg zu verlieren.
Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es in Indien inzwischen mehr als 1000 bekannte Corona-Fälle, darunter 29 Tote. Gemessen an den 1,3 Milliarden Einwohnern im Land sind das zwar verhältnismäßig wenige Menschen. Indien hat allerdings auch relativ wenig getestet, weswegen die Situation auch weiterhin äußerst angespannt bleiben durfte. Das war die Weltzeit für heute. Morgen geht es in unserem Podcast um die Frage, ob man in diesen Krisenzeiten ganzen Staaten den Zugang zu Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Gütern verwehren darf. Ist die Sanktionspolitik gegenüber Kuba, Iran oder auch Venezuela zu rechtfertigen? Antworten morgen im Weltzeit-Podcast, den Sie im Übrigen auch abonnieren können. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.